Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Tadej Pogacar setzt ein weiteres dickes Statement, siegt in Isola 2000 und steht ganz kurz vor dem Toursieg. Red Bull Bora Hansgrohe versucht es einmal mehr mit Jai Hindley, es reicht aber wieder nicht. Ich begrüße den Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe. Hallo nach Nizza an Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße von Nizza nach Rosenheim.
Ja, Jai Hindley wieder viel investiert, aber es reicht dann halt bei so einem Etappenverlauf auch qualitativ nicht, oder?
Ja, das muss man, sage ich mal, zweierlei sehen. Erstens, die Gruppe war wieder hart umkämpft am Start. Jai Hindley hat wieder den Sprung geschafft am Col d'Ivoire. Ist dann schlussendlich die entscheidende Attacke gegangen. Er war dabei, die Gruppe wurde dann nochmal kleiner gemacht. Also das heißt, einige Fahrer sind schon am Col d'Ivoire abgefallen und somit war mal zuerst eine sehr gute Ausgangsposition für uns. Es waren 2 Wiesmann-Lisa-Bike-Fahrer auch in der Gruppe und zu dem Zeitpunkt wussten wir wirklich nicht und auch das ganze Feld nicht, was ist die Strategie dahinter. Ist es wirklich nur eine klassische Relaisstation? Kommt heute der große Angriff von Jonas Vingegaard? Oder versuchen sie die Etappe zu gewinnen? Schlussendlich war es Zweiteres. Also sie haben versucht, die Etappe zu gewinnen. Das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. Wilco Keldermann hat da sehr viel Tempoarbeit gemacht von Wiesmann-Lisa-Bike. Jai Hindley sah am Col de la Bonette noch sehr frisch aus. Schlussendlich war er aber nicht der Beste der 5-Mann-Spitzengruppe, sondern eher der Schwächste. Aber sei es wie es ist, es hat für keinen gereicht, weil ein phänomenal fahrender Pogacar hat die ganze Spitzengruppe noch zurückgeholt und hat dann verdient die Etappe gewonnen.
Okay, du greifst im Endeffekt schon indirekt die erste von heute vielen Hörerfragen auf. David Rommelsbacher hat mir geschrieben, er ist großer Fan von Jai Hindley. Er hatte Jai immer so in den Bergen eine Hierarchieebene unter den Top-Kletterern Pogacar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel nennt er, eingeordnet. Jai hat es beim Giro 2022 bewiesen, da hat er Carapaz, Landa, Almeida geschlagen. Auch der Saisonstart, sagt David, war sehr, sehr gut. Er hat jetzt aber bei dieser Tour den Eindruck, dass Jai nicht mehr eben dieses eine Level unter den absoluten Top-Kletterern ist, sondern auch mit denen, die er schon geschlagen hat, nicht mithalten kann, wenn es absolut ins Hochgebirge geht. Stimmst du da einerseits zu und gibt es vielleicht Gründe, die das Ganze erklären?
Na, definitiv. Also das sieht man ja mit dem freien Auge, dass Jai schon mal stärker war, dass die Leute, die wo heute vor ihm waren, dass er die schon geschlagen hat. Ja, wir haben auch einen stärkeren Jai hier erwartet. Er war nach seinem tollen 3. Platz dieses Jahr bei Tirreno Adriatico öfters mal krank. Vielleicht war das der Auslöser, was vielleicht in der Vorbereitung etwas gestört hat. Aber genau solche Analysen werden wir jetzt in den nächsten Wochen anstreben, dass man auch rausfindet, warum war jetzt ein Jai Hindley nicht auf dem Niveau wie zum Beispiel 2022, als er für uns den Giro Italia gewonnen hat.
Okay, danke für die offene und ehrliche Analyse. Ja, schauen wir kurz nach ganz vorne. Es kommt noch eine Bergetappe, es steht noch ein Zeitfahren an, aber wenn Pogacar nicht stürzt, ist das Ding durch, oder?
Ja, schaut so aus. Also man hat es ja auch heute gesehen, Vingegaard hat ja auch nicht mehr attackiert, er ist auch nicht mitgegangen heute, er konnte auch nicht. Also Pogacar war einfach heute besser, ganz klar besser und bin ich voll bei dir. Wenn nichts mehr passiert, ist Pogacar der Tour de France-Sieger 2024.
Genau, Grisha Niermann, sportlicher Leiter von Wismar Liese Bike, hat bestätigt, dass Vingegaard selbst die Freigabe für Jürgensen gegeben hat, auf Etappensieg zu fahren. Und das ist im Endeffekt dann die Aufgabe um den Gesamtsieg.
würde ich schon auch so sehen. Ich glaube, dass sie bis heute Morgen schon noch daran geglaubt haben. Deswegen auch zwei Mann in der Ausreißergruppe. Und es ist ja nicht so, dass jetzt dann die Mannschaft Wismar Liserbike sagt, ja, wir gehen heute in die Ausreißergruppe und das Team UAE sagt dann, ja, fahrt doch mal los und es passt für uns. Sondern da ist ja wirklich richtig harter Fight drauf, dass du da überhaupt in die Ausreißergruppe kommst. Und sie haben es geschafft. Also die Wismar Liserbike Mannschaft hat da heute einen tollen Job gemacht. Aber schlussendlich war Vennegaard nicht stark genug, die Vorarbeit seiner Teamkollegen zu vollenden.
Okay, gut. Lass uns über den Mann sprechen, über den die ganze Radsportwelt nicht nur seit heute spricht, Tadej Pogacar. Sein 81. Sieg, 15 Etappensiege bei der Tour de France, 24. Sieg bei einer Grand Tour, 10 davon in diesem Jahr. Der ist 25 Jahre alt. Schauen wir hier gerade einem Jahrhundertfahrer bei der Arbeit zu?
Schaut so aus. Also wie gesagt, letztes Jahr war er erschlagbar. Da kam er auch, aber ähnlich wie Vinegar dieses Jahr aus einer längeren Verletzungspause. Dieses Jahr hat er ja schon den Giro d'Italia gewonnen, wo ja viele gesagt haben, vielleicht ist das auch zu viel in der Vorbereitung. Aber er hat allen Skeptikern da eines Besseren belehren können. Und er wurde auch nicht super herausgefordert am Giro Italia, das muss man auch dazu sagen. Wir waren ja damit Dani Martinez Zweiter, aber wir waren auch mehr oder weniger chancenlos gegen Pogacar. Wir waren auch nur best of the rest. Und somit ist er da wahrscheinlich auch nicht ganz so enorm belastet worden, wie man das vielleicht aus Grand Tours kennt. Und deswegen wird er wahrscheinlich verdientes Double dieses Jahr schaffen. Giro Italia-Sieger, Tour de France-Sieger, das hat zu guter Letzt Marco Pantani mal geschafft.
Genau, ist 26 Jahre her. Jetzt ein Gedankenspiel von mir. Der dominiert den Giro mit den Umständen, die du gerade geschildert hast. Der dominiert jetzt auch die Tour. Der könnte doch jetzt die ganz, ganz große Geschichte angehen und auch noch die Vuelta fahren und die vielleicht auch noch gewinnen. Was sagst du zu meinem Gedankenspiel?
Wäre natürlich eine Riesenbereicherung für den Radsport, wenn er das wirklich versuchen würde. Ich glaube es fast nicht, weil nach der Vuelta ist auch noch die Radweltmeisterschaft in Zürich, in der Schweiz. Und das ist auch ein sehr anspruchsvoller Kurs, wo ihm sehr liegt. Und die Slowenen haben ja mit Roglic, mit Pogacar, mit Mohoric, mit Tratnik da auch eine bärenstarke Mannschaft. Ich glaube, dass der WM-Titel ihn fast mehr reizt als wie jetzt der Vuelta-Titel. Aber wie gesagt, er ist ja schon auch ein Stück Freigeist, was ich cool finde, dass jetzt nicht alles da nur sich um Daten abspielt, sondern er ist ja wirklich auch ein Bauchmensch oder ein Bauchrennfahrer. Und man kann jetzt nicht alles planen, das hat auch Nils Politt bestätigt, der wo jetzt bei ihm in der Mannschaft fährt. Und von dem her finde ich das schon cool und ich bin gespannt, für was dass er sich entscheidet.
Aber du würdest ihm das zutrauen, oder? Drei Dinge zu gewinnen, drei Grand Tours in einem Jahr, was es wirklich noch nie gab.
Ja, also nach der Leistung hier kann man sich das bei ihm durchaus vorstellen. Aber er fährt halt jetzt auch noch Olympia dazwischen und vielleicht wird es auch einen Pogacar mal zu viel, aber wie gesagt, ich bin nicht in seinem Team, ich bin nicht sein Chef. Schlussendlich muss er das selbst entscheiden.
Okay, gut. So, wir gehen jetzt in den heutigen Hintergrund und ja, wir haben so ein bisschen buntes Allerlei dabei. Einen Teil machen wir heute, einen Teil machen wir morgen, da haben wir nämlich auch noch Zeit dafür. Fangen wir an mit Markus Riedl, der hat jetzt sich heute gleich gemeldet und sein Gefühl ist, dass die Ausreißergruppen bei der Tour de France und allgemein bei Grand Tours heutzutage im Schnitt viel größer sind als noch vor 10 Jahren, nennt er. Hast du das Gefühl auch und was könnte der Grund sein?
Ja, der Grund ist, dass einfach die Etappensiege mittlerweile viel mehr Punkte bringen bei Grand Tours, wie das früher der Fall war. Also für die Weltrangliste. Und wir haben ja auch ein Auf- und Abstiegssystem in der World Tour. Das heißt, wir haben 18 World Tour Mannschaften und die schlechtesten zwei steigen alle 3 Jahre ab. Und die Punkte sind wichtig für die Mannschaften und es gibt mittlerweile sehr viel Punkte für den Etappensieger, aber nicht nur für den Etappensieger, sondern auch für den zweiten, dritten und viertklassierten auf der Etappe. Und deswegen fighten auch so viele Mannschaften um den Etappensieg, um die Punkte und deswegen sind meiner Meinung nach die Ausreißergruppen auch größer wie früher.
Okay, dann im Namen von Markus vielen Dank dafür. Wir haben eine weitere Frage von Björn. Der will wissen, ihr hattet gestern mit Corbinian über Daten gesprochen und er will wissen, wie sieht denn eine Suche nach einem Datenanalysten bei Red Bull Bora Hansgrohe aus? Sucht man da nach jemandem, der aus anderen Sportarten kommt und schon Erfahrung in dem Bereich hat? Und wie ist das Profil denn im Allgemeinen gestaltet?
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, wenn man über Datenanalysten redet. Also wenn man einen Datenanalyst jetzt in der Trainingslehre sucht, dann muss das schon quasi ein Trainingswissenschaftler sein. Wenn ich einen Datenanalysten draufsetze, wenn ich nur rausfinden will, was haben die Topfahrer für Rennprogramme gefahren und wie waren die Vorbereitungen und wie waren die Höhencamps der einzelnen Sportler geplant, dann muss ich da jetzt eher, sage ich mal, ein Recherchedenken haben und viel auf Social Media unterwegs sein. Also das kommt immer darauf an, für welche Bereiche wir Datenanalysten suchen, und deswegen ist es sehr breit gefächert.
Okay, danke dafür. So, Ralf, jetzt Premiere für uns beide. Wir gehen nämlich nach Mexiko. Von dort hat uns eine Frage erreicht von Jürgen Rosin. Da siehst du, wo wir überall gehört werden.
Das freut mich.
Ja, mich auch, mich auch. Also, coole Geschichte. Jürgen fragt nach dem Einstieg von Red Bull, was hat sich an den Trainingsmöglichkeiten denn geändert? Oder was wird sich ändern? Wird anders trainiert? Gibt es mehr Zugänge zu Windkanal, Doktoren, Ernährung? Oder mit einem kleinen Zwinkern trinkt man einfach nur Red Bull? Das soll ja Flügel verleihen. Ich glaube, wir streichen den letzten Part inhaltlich, gehen mal auf die Grundfrage ein. Verändern sich dadurch auch die Trainingsmöglichkeiten und Optionen?
Ich würde mal sagen, nicht verändern, weil die Veränderung ist es automatisch. Es eröffnet neue Möglichkeiten. Mit neuen Möglichkeiten meine ich, dass man in dem breit gefächerten Bereich Performance, dass man so als Überbegriff nimmt, da stecken ja viele Details. Da steht einmal die Regeneration, dann steht die Ernährung, dann steht Mental Performance, dann steht Aerodynamik, dann steht Hitzetraining, Höhentraining. Also da stehen ja viele, viele Unterpunkte über den oder unter dem Begriff Performance. Und aus ressourcentechnischen Gründen war für uns das in der Zukunft, in der Vergangenheit nie möglich, dass wir da so in die Details gehen in manchen Bereichen, weil wir einfach nicht das Budget gehabt haben. Und jetzt in Zukunft haben wir da mehr Budget und haben aber auch den Zugang zum Athleten Performance Center von Red Bull. Und ich würde mal sagen, da überlässt man eigentlich nichts dem Zufall. Da ist man, sage ich einmal, sportartenübergreifend bestmöglich aufgestellt. Und wir freuen uns schon alle drauf, wenn da jetzt, sage ich einmal, vermehrt ausgetauscht wird oder auch gearbeitet wird.
Beginnt dann aber tatsächlich eigentlich auch nach der Tour de France oder gab es da schon an den Standorten entsprechende Zusammenarbeit?
Da gab es schon, sage ich einmal, Zusammenarbeiten auf kleiner Flamme. Aber man muss halt wissen, gell, der finale Deal wurde erst mit Red Bull Ende April unterzeichnet. Und da ist jetzt noch viel Adminarbeit zu machen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir freuen uns da schon sehr drauf, dass wir da wirklich aus dem Vollen schöpfen können, was Sportperformance betrifft.
Okay, vielen Dank. Ein paar Fragen sind noch offen, aber wie gesagt, wir haben heute schon gut Zeit verstreichen lassen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir morgen da noch Optionen haben, darüber zu sprechen. Ja, wir wollen nämlich auch noch auf morgen schauen. Da steht die vorletzte Etappe der Tour de France an. Ihr startet in Nizza. Es sind 132,8 Kilometer, aber auch die haben es schon wieder in sich. Ja, es gibt eine weitere Bergankunft, in Summe vier Anstiege, einen der zweiten, drei der ersten Kategorie. Tadej Pogacar hat jetzt im Interview nach dem Rennen heute gesagt, dass sie morgen die Fahrt genießen wollen und nicht auf Sieg fahren. Kann man ihm da trauen?
Auch das ist wahrscheinlich wieder eine Bauchentscheidung jetzt von ihm gewesen. Und normal legt ja nicht der Rennfahrer die Strategie fest, sondern die sportliche Leitung. Deswegen war das jetzt von Pogacar sicherlich ja ein Stück weit auch ja, ein Spruch, ein Schmäh. Ob es dann wirklich so sein wird oder nicht, wird man sehen. Ich glaube, dass morgen wieder die Ausreißergruppe heiß umkämpft sein wird. Und ja, es gibt da andere starke Mannschaften noch, ob man die dann gewähren lässt oder ob man die zurückholt. Man wird sehen, aber es wird, glaube ich, schon ein cooles Rennen. Es sind alles bekannte Anstiege, wo man auch zum Teil bei Paris-Nizza fährt hier. Und wir kennen die Gegend gut, radsportbegeisterte Gegend. Wird sicherlich ein Radsportfest und eine tolle Etappe. Und wir hoffen aus unserer Sicht, dass wir bei den Ausreißern dabei sind und es geht zum Schluss bergauf. Also wir brauchen einen relativ bergfesten Fahrer. Viel bergfeste Fahrer haben wir nicht mehr in unseren Reihen nach dem Ausscheiden von Primož und Alex. Deswegen wahrscheinlich wieder Chai oder vielleicht Bob Dschungels. Und dann werden wir es morgen wieder versuchen. Aber wir sind ein Realist, es wird nicht einfach.
Jetzt angenommen, er hält Wort. Also ich habe so das Gefühl, ich glaube, Pogacar sagt sowas nicht und will dann morgen wieder so den Bad Boy spielen. Ist jetzt nur spekulativ, was ich jetzt hier natürlich sage, aber wenn es so kommt, wäre es dann nicht sogar ein bisschen bitter, dass man auch an den Tagen, an denen Pogacar voll auf Sieg fährt, viel Körner gelassen hat? Mein, klar, kann man sowas vorher nicht einplanen. Man kann ja nicht in seinen Kopf reinschauen und in die Entwicklung der Tour, aber es wäre dann schon ein bisschen bitter, oder?
Es wäre ein Stück weit bitter, wenn wir jetzt halt unsere Patronen gestern und heute verschossen haben oder hätten. Aber wie gesagt, es ist ja einerseits ist es Hochleistungssport, man kann nicht alles planen. Auf der anderen Seite gibt es das Sprichwort, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht und weißt auch nicht warum. Vielleicht ist es auch das. Und wir können ja morgen dann nach der Etappe nur mehr drüber reden.
Das werden wir tun. Ganz kurz zum Abschluss. Langer Transfer heute. Ich habe schon das Wort Nizza in den Mund genommen, ist ja eigentlich der Zielort der Tour, aber auch Startort der morgigen Etappe. Das ist schon mal echt ein Kraftakt, was heute passiert.
Ja, von Isola 2000 nach Nizza, es ist eigentlich nicht so weit, aber man muss halt da die Täler rausfahren an die Côte d'Azur und meistens viel Verkehr, auch auf der Autobahn dann noch. Und unser Hotel ist nicht direkt in Nizza, sondern ist eher in Richtung Cannes. Und aber wenn man Tour de France macht, dann muss man hinterm Steuer fit sein und braucht man sich ja wegen Fahrzeiten nicht aufregen.
Genau, und topfit am Mikrofon war wie immer Ralf Denk. Dafür herzlichen Dank für heute. Ralf, morgen hören wir uns dann wieder und dann schauen wir mal, was heute noch spekulativ ist, dann morgen Realität ist. Danke und beste Grüße nach Frankreich.
Super, schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.